Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 vom Was denkst du denn Podcast? Hier ist Nora Hespers
und Rita Molzberger.
Hallo. Wir haben uns diesmal ein, ja, schon sehr kompliziertes Thema vorgenommen, glaube ich. Aber es ist uns ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und zwar geht es um das Hashtag MeToo. Da gibt es jetzt eine neue Runde, dank Catherine Deneuve, wobei man da sagen muss, es war nicht nur Catherine Deneuve, sondern sie ist eine von 100 Unterzeichnerinnen eines offenen Briefes, in dem, so wird zumindest getitelt, Frauen sozusagen das Recht auf Belästigung für Männer einfordern. Das ist nicht so ganz gut angekommen. Ich habe mir heute mal die komplette Übersetzung angelesen oder durchgelesen, weil ich so dachte, als ich so die Nachrichten gelesen habe, dachte ich so, ja gut, das sind so ein paar alte Frauen, die so ein bisschen stecken geblieben sind. Ist jetzt nicht so schlimm. Wenn man das in Gänze liest, dann ist das schon ein bisschen kurios, muss ich sagen. Da stehen dann so Sachen drin wie, dass Frauen nicht veropfert werden wollen. Das stimmt natürlich auch, aber das ist dann, wenn man halt in der Bahn, wenn sich so zum Beispiel so ein Typ an einem reibt, dass man da auch einfach drüber hinweggehen könnte. Das fand ich schon eher so aus der, das war so die Kategorie-Richtung, wo ich sage, nein.
Wenn man eine Rüstung trägt?
Ja, nee, auf, also wieso kann man das jetzt irgendwie nicht so schlimm finden? Das war mir völlig schräg. Also es standen so einige Sachen, wo ich dachte so, das würde ich gerne auch mal erläutert haben. Genau, und wir hatten jetzt auch die, was waren das, Golden Globes, ne? Wo sie dann alle in Schwarz gekommen sind. Es bleibt spannend um diese Debatte. Und ich persönlich habe mich da bis jetzt noch nicht so viel zu geäußert, weil ich es unglaublich kompliziert finde, weil das Thema unglaublich komplex ist, weil es sehr viel Differenzierung benötigt, um darüber sprechen zu können. Man muss natürlich nicht differenzieren, ob Gewalt gegen Frauen oder gegen Kinder oder gegen wen auch immer gerechtfertigt ist, niemals. Ja, da brauchen wir nichts differenzieren. Aber so in den Feinheiten finde ich, oh, ist das eine extrem schwierige Debatte. Ich weiß gar nicht, wie geht's dir denn damit, Rita?
Ja, ich habe das abgebogen in ein anderes Thema,
ja,
damit ich darüber nicht sprechen muss, weil es sehr schwer ist, da Schneisen reinzuschlagen. Also ja, ich denke, man muss aus diesem Riesenwust Aspekte auswählen, über die zu sprechen, sich insbesondere so, wie wir es tun, lohnt, dass wir da eher über den Begriff zu einer Frage kommen, die wir erörtern können tatsächlich und nicht über Befindlichkeitsäußerungen, die sicher nochmal was anderes sind. Also meine persönliche Haltung dazu ist natürlich die eine Sache, aber was das jetzt an Argumenten und Gründen und Phänomenen zeitigt, ist ja das andere. Und deswegen habe ich mich erinnert an diese eine Anfrage, die auch schon mal kam zum Thema Werk, Person, unterzeichnen. Bei Catherine Deneuve, ja, das ist ja der wichtige Hinweis, dass gar nicht selbst geschrieben hat, sondern unterzeichnet hat. Und diese Debatte eben auch sozusagen ja ein Beispiel dafür ist, wie das Internet solche Wellen auslöst, wo jemand was postet, was schreibt, MeToo selbst ja auch und dann ganz viele Unterzeichnerinnen und Unterzeichner folgen. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, zumal ich mich damit ja jetzt außerhalb von Petitionen, die man unterschreiben kann, politischer Art, das habe ich auch schon gemacht, kaum auskenne, weil ich mich ja fernhalte diesen Diskursen, aber das von außen zu betrachten und zu fragen, wie ist das mit Autorschaft und was ist eigentlich das Werk, das da rezipiert wird? Das fand ich schon sehr interessant.
Ich finde das auch super spannend, weil es natürlich auch massenweise Boykottaufrufe gab. House of Cards ist eingestellt worden. Es gab jetzt gerade, habe ich gelesen, ein Interview von einem Journalisten, der hat mit Woody Allen gesprochen über seinen neuen Film und sagte, naja, eigentlich würde ich mit ihm lieber über was anderes reden als über seinen neuen Film. Aber es gibt da Probleme, weil er nie verurteilt worden ist, auch wenn er mal so angeklagt worden ist, glaube ich. Und er sagt, es ist halt irgendwie problematisch, darüber zu reden. Und ihm stellt sich halt auch die Frage, kann ich mit dem Autoren als Autor sprechen? Ja, also als Autor eines Films und auch als Macher vieler sehr gefeierter Filme. Oder muss ich auf ihn als Mensch referieren, der sich was hat zu Schulden kommen lassen, nämlich seine Adoptivtochter sexuell belästigt haben soll, muss man an der Stelle sagen, weil er ist tatsächlich nicht verurteilt. So, es gab wohl Indizien, aber er ist nicht verurteilt worden.
Und hat sich dazu auch nicht geäußert im Sinne von ja, nein.
Er durfte im Interview durfte nicht darauf verwiesen werden. Ja. Also dem Journalisten ist gesagt worden, er bekommt dieses Interview, aber über gewisse Dinge möchte Herr Allen nicht sprechen. Und das sind so Deals, die, ja, wenn du als Journalist mit einem Künstler über sein Werk sprichst, ja, musst du ihn dann als Privatperson ansprechen. Also der Journalist schreibt halt auch so, ich hätte ihn gerne darauf angesprochen, aber irgendwie habe ich das nicht zusammengekriegt. Ne? Mhm. Es funktionierte irgendwie nicht. Und er sagt, er hätte konsequenterweise auch dieses Interview absagen können. Aber wäre das dann gerecht gewesen? Mhm. Weil über den Film wird ja dennoch auch gesprochen werden. Mhm. Also da gibt es schon eine große Diskrepanz auch in der Wahrnehmung, wie man jetzt damit umgeht oder umgehen soll.
Ja, man fragt sich natürlich, wie viel Person ist in dem Werk drin? Das heißt, muss ich Teile des Werkes ablehnen, weil diese Person Autor oder Autorin des Werkes ist? Oder hat das Werk sozusagen ein Eigenleben und ist als Kunstwerk vielleicht einem Diskurs überstellt, der mehr als die Person ist und mehr als die Person auch zu reflektieren nötigt? Das ist, glaube ich, unstrittig, dass es mehr ist als die Person. Aber auch das war nicht immer selbstverständlich. Also dieses Theorem, dass Autorschaft und Werk sehr eng zusammengehören, kennen wir eigentlich noch aus der Antike, wo sich ja auch die ersten frühen Philosophen eigentlich geweigert haben zu schreiben, weil das persönliche Wirken im Gespräch sehr viel direkter sei und das Aufschreiben sozusagen verfälsche, was die Person meint und es auch dem Augenblick so entreißt, dass man dann darauf immer Bezug nehmen kann, ist gar nichts Gutes, so die erste Überzeugung. Aber es gibt so eine Grundsatzüberzeugung von Wahrhaftigkeit und zwar sowohl der Person als auch der Sache. Das heißt, es gibt ein drittes, ein Tertium, das das zusammenbindet, nämlich das Interesse an Wahrheit und einem wahrhaftigen Leben. Und dann kann ich natürlich sagen, ich als Person stehe für dieses Werk, stehe dafür ein. Und da gibt es eine ganz enge Verbundenheit. Und was ich dachte, ist, es gibt jetzt so eine Rückkehr dieses Theorems, aber unter Scheinvorzeichen. Also diese Rede von Authentizität zum Beispiel, die fordert ja sowas Ähnliches ein. Irgendwie ist das schon die Überzeugung, die Person soll mit der Sache in eins fallen oder ganz viel mit ihr zu tun haben. Ich kann am Werk ablesen, wer die Person ist und umgekehrt kann ich aus der Person folgern, welche Art von Werk sie schaffen wird. Wobei das nicht mehr um Wahrhaftigkeit geht, glaube ich. Also das ist jetzt nichts,
so eine Verknüpfung mit Biografie, ne? Ist das irgendwie genau, so ein bisschen?
Genau, also es geht eher um Lebensläufe und um Zeitläufe und darum, dass es interessant ist, aber nicht so sehr um die Frage nach Wahrheit oder Wahrhaftigkeit häufig. Deswegen unter Sondervorzeichen, glaube ich, dass das Theorem wiederkehrt, ohne dass man das jetzt noch prüfen könnte, wie man es in der Antike prüfen konnte. Und es gibt natürlich auch die Gegenströmung, die sagen würde, wieso, das Werk ist völlig unabhängig von der Person. Es gibt einen eigenen Diskurs, das ist auch so ein Wort, das man mal auflösen müsste, glaube ich, um die Sache herum, der sich auch von der Person löst. Also der Diskurs über einen Film muss nicht zwingend mit den beteiligten Personen zu tun haben. Und ich müsste House of Cards als Kunstwerk nicht abhängig von den beteiligten Personen diskutieren. Auch das ist eine mögliche Haltung.
Das ist eine mögliche Haltung, wo ich so dran denke, wenn ich mir so das angucke, Werk, jetzt nicht so das Künstlerische, sondern die Herstellung eines Werkes. Also gerade wenn es um einen Film geht, dann wirken daran ja sehr, sehr viele Menschen mit. So, und die Schauspieler oder Schauspielerinnen, die daran beteiligt sind, müssen sich dem Werk ja andienen und müssen sich auch dem Autor des Werkes andienen oder dem Regisseur oder was auch immer. Und an der Stelle, finde ich, bekommt es nochmal eine andere Bedeutung, weil das ist ja genau die, an der Stelle geht es ja um Macht. Ja, da geht es ja um denjenigen, der sagen kann, du bist im Cast, du bist nicht im Cast. Da geht es um denjenigen, der dir sagt, wie du zu spielen hast, da wen du zu spielen hast, ja, ob du eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle kriegst oder was auch immer, wie viel Geld du bekommst. Also das ist ja in der Herstellung, dadurch, dass es so groß ist, das ist nicht ein Maler, der vor seiner Leinwand steht, sondern das ist ja wirklich ein Riesenunternehmen. Und da muss ich sagen, ich bin noch nicht mal so sehr geneigt, das Werk an sich zu boykottieren, als vielmehr den Produktionsprozess anzuprangern, weil die Voraussetzungen, unter denen dieses Werk entstanden ist, sind halt unmenschliche Voraussetzungen gewesen und das ist nicht in Ordnung so.
Ja, aber das ist eine tolle Blickwende, finde ich, also darauf zu gucken, wie die Entstehungsbedingungen sind und wie alles um die Entstehung des Werkes herum vielleicht auch historisch, sprachlich, machtanalytisch gewachsen ist. Darum hat sich als einer der ersten Walter Benjamin gekümmert, glaube ich, in das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Da geht es ihm auch im Wesentlichen um Film zum Beispiel, aber auch um andere Phänomene des Kunstwerks. Und auf diese Entstehungsbedingungen zu gucken, wendet natürlich den Blick anders auf das Werk, als wenn ich es nur als fertige Summe dieser Bemühungen sehe und versuche, diese Bemühungen auszublenden. Ist vielleicht ähnlich wie mit dem Kleidungsstück, das ich als Stück Textil wahrnehmen kann oder bei dem ich mich fragen kann, wer hat das unter welchen Bedingungen wie hergestellt, wie konsumiere ich das und so weiter. Entschuldigung, ich bin...
Es ist immer noch Winter, leider.
Ja, und ich bin auch immer noch kurzatmig, schrecklich. Die lange Gedanken und kurzer Atem, das ist immer schlecht. Ja, und daran finde ich eben interessant, dass da so ein ganzes Bündel zusammenkommt. Also wenn man von einem Diskurs spricht, ist das immer ein Bündel von Überzeugungen, von sprachlichen, aber auch nicht sprachlichen, also von machtpolitischen oder auch künstlerischen, ästhetischen Aspekten, in denen sich das jeweilige Verständnis darüber, was wir als Wirklichkeit akzeptieren, so abbildet. Mhm. Und dafür ist diese MeToo-Debatte, glaube ich, total interessant, jetzt mal auf der Ebene jenseits des Inhalts, es ist schwer, das zu diskutieren, jenseits des Inhalts, aber die gibt es ja, die Ebene, dass sich da Menschen äußern, von allen Seiten, wirklich von allen Seiten und mit allen Aspekten zu einer Sache und ein unfassbar riesiges Bündel zusammenkommt, sodass die Kritik an diesem Bündel quasi unmöglich wird, weil alles schon drin ist. Oder sich jemand sowas rauspickt und dann darüber referiert und damit das Ganze versucht zu diskreditieren oder so. Das ist total interessant, weil es so viel abbildet darüber, was wir als wirklich wahrnehmen und als zu diskutieren.
Ja, und nicht alle, die das Hashtag, also das Hashtag eint eine ganze Menge Leute, die trotzdem sehr unterschiedliche Dinge wollen.
Ja.
Also die trotzdem alle nicht das Gleiche wollen. Ja, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Ne? Also natürlich wollen alle, dass Missbrauch zur Sprache kommt, dass vor allen Dingen sexueller Missbrauch zur Sprache kommt, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder oder Gewalt gegen Untergebene, also oder Machtunterlegene würde ich es nennen. Also weil natürlich auch Männer von sexuellem Missbrauch betroffen sein können. Ja, das darf man auch nicht außer Acht lassen und auch Frauen sexuellen Missbrauch begehen können. Ja, es klingt immer so lustig, aber auch das ist möglich. Die Fallstatistiken zeigen allerdings, dass es, also die angezeigten Fallstatistiken, muss man zudem auch sagen, zeigen, dass es in der Mehrzahl von Männern ausgeht. In einer Gesellschaft, in der vor allen Dingen Männer in Machtpositionen sind, finde ich das jetzt nicht so, also unwahrscheinlich, dass das irgendwie was widerspiegelt, was wir in der Gesellschaft finden, ohne mich da auf konkrete Zahlen festzulegen. Ich habe halt gerade überlegt, so eine Serie mit Kevin Spacey abzusetzen. Macht man das, weil man sagt, wir wollen den sozusagen nicht mehr als Gesicht unserer Serie haben? Oder macht man das, um zu sagen, wir können nicht garantieren, dass der im Umgang mit allen anderen Menschen am Set sich ordentlich benimmt. Und deswegen müssen wir den absägen, also bekommt er die Kündigung. Und das führt natürlich am Ende dazu, weil er das Gesicht der Staffel oder der Serie ist, dass die Serie nicht fortgeführt werden kann. Wäre das der Fall, fände ich das sehr konsequent. Also wenn es nicht nur darum ginge, wir können mit dem nicht mehr werben, weil er ist jetzt ja, sondern wenn es wirklich darum ginge zu sagen, okay, wir können ihm nicht vertrauen im Umgang mit den anderen Mitarbeitern am Set, dann finde ich, ist es ein Statement. Mhm. Das kann ich aber am Ende nicht rauslesen.
Nee, genau, das wissen wir nicht. Das wird natürlich auch nicht kommuniziert. Und dann würde man sich fragen, wie viel Wirklichkeit davon ist tatsächlich vorhandene oder jetzt aufgefallene oder miterzeugte. Denn das Spannende ist ja, dass das Sprechen darüber einerseits Strukturen folgt und andererseits auch neue Strukturen schafft. Auch neue Wahrnehmungshorizonte, dass ich jetzt natürlich das Handeln anders bewerte, als ich es vorher bewerte, wo ich jetzt was drüber weiß. Während vorher in den ganzen Monaten und Jahren ja niemandem aufgefallen ist, mit dem Mann kann man eigentlich nicht zusammenarbeiten. Oder es ist jemandem aufgefallen, aber es wurde nicht geäußert, wir wissen nichts darüber.
Genau.
Also es ist halt immer diese Verkopplung von Wirklichkeit abbilden und Wirklichkeit dabei schaffen und neue Wirklichkeitshorizonte aufreißen. Und ich glaube, das ist auch das Interessante an diesem Beitragen aus allen Richtungen. Wenn du sagst, ja, irgendwie wollen die das Gleiche, die wollen aber auch ganz Unterschiedliches. Vor allen Dingen wollen die auch nicht mehr vereinzelt sein, glaube ich. Also große Stärke entstand ja dadurch, dass es so viele sind. Und dass man als, besonders als Frau, aber eben auch als Mann, der missbraucht worden ist, irgendwie ein Forum hat, in dem man das sagen kann und nicht irgendwie der lächerliche Typ ist, der mal gefragt hat, gibt es eigentlich auch ein Männerhaus oder ne?
Ja.
So, sondern dass das viele sind, die nicht mehr vereinzelt sind, das entwickelt ja auch eine gewisse Dynamik. Und diese Eigendynamik, die ist eben spannend und die ist eben beim Werk spannend, jenseits von Autorschaft und auch da, wo sich auf ein Werk bezogen wird, glaube ich, in der Rezeption.
Ja, jetzt muss man sich trotzdem, also uns ist ja die Frage gestellt worden, muss man diese Werke jetzt boykottieren? Also würde es was bringen zu sagen, ich konsumiere keine Filme mehr, die Weinstein gemacht hat oder Woody Allen oder
Und ab wann nicht mehr?
Also genau, der Regisseur in Deutschland ist auch des sexuellen, oder hat, da gibt es auch Missbrauchsvorwürfe, muss man es, glaube ich, im Moment nennen. Also bringt das was?
Und muss ich das, bin ich dazu moralisch verpflichtet, wäre ja noch die nächste Frage.
Genau.
Also gar nicht bringt das was, sondern
genau, bin ich dazu moralisch verpflichtet.
Genau, selbst wenn es nichts brächte, müsste ich das vor mir selber tun.
Ja.
Wie ist da meine Haltung dem Werk gegenüber? Ich meine, dass die Frage aufkommt, ist halt ganz gut, ne?
Auf jeden Fall.
Das ist ja ein Gewinn. Also, dass ich mich fragen kann, wie ist meine Stellung überhaupt zu einem Werk und wie ist meine Haltung zur Verbindung von Werk und Person? Möchte ich, wie gesagt, so eine wahrhaftige Authentizität, so einen neoantiken Gedanken pflegen? Oder schlage ich mich argumentativ doch eher auf die Seite, nun, das kann ein Eigenleben haben und das Kunstwerk, wie immer, hat nicht so viel mit der Person zu tun. Übrigens haben das einige Künstler auch gefordert, dass sie nicht in eins gebracht werden wollen. Schiller ist so eine ganz berühmte Person, sagt er, das möge man nicht wagen, irgendwie am Werk ablesen zu wollen, wer ich sei oder umgekehrt. Also auch von Seite der Schaffenden her kann das natürlich unterschiedlich initiiert worden sein. Entweder ich will da identifiziert werden, dann gibt es natürlich ein Problem, wenn mal was Unangenehmes an mir auffällt, nämlich dann muss ich damit rechnen, dass mein Werk auch nicht mehr gilt, sozusagen. Oder aber ich sage, das ist was radikal anderes. Ich bin eine Privatperson und was ich beruflich mache, ist ganz was anderes. Aber interessant ist ja, dass es immer eingelagert ist in Machtstrukturen, wie du schon gesagt hast.
Genau. Und dass ich ja trotzdem, also wenn ich jetzt Gesetz den Fall, als Schauspielerin in diesem Film mitgespielt habe. Ich habe eine, trotz der Umstände, muss man ja dann sagen, eine fantastische Leistung in diesem Film abgeliefert. Ich habe mich mit dem Drehbuch auseinandergesetzt. Ich fand das Drehbuch ja vielleicht auch wichtig oder zu mir passend oder wollte unbedingt an diesem Werk teilnehmen. Also es gibt ja Gründe, Schauspieler machen das. Das ist blöd jetzt, ne? Schauspieler machen ihren Job ja nicht nur wegen Geld, so, ja? Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass sie diese vor allen Dingen, wenn sie eine sehr gute Leistung abliefern, dass sie das auch machen, weil sie das Werk gut finden. Also ich frage mich, muss der Boykott dann nicht eigentlich schon vorher anfangen? Und dann sind wir aber in einer ganz doofen Situation.
Wo vorher meinst du?
Also wenn müsste nicht, also wenn ich jetzt weiß, ich muss mit einem Regisseur zusammenarbeiten, der mich eigentlich unter Druck setzt, der seine Macht
ausnutzt. Ach so, aber ich finde das Drehbuch toll.
Ich finde das Drehbuch toll, okay. Und ich habe natürlich auch eine Erwartung daran, ne, und weiß, dass einfach da gute Filme produziert werden, dass das im Zweifel meiner Karriere nutzt. Ich meine, so viele Chancen habe ich ja auch nicht. Ne? Also ich habe ja nicht x-beliebig viele Chancen, solche Filme zu drehen und so. Ich finde, das ist so eine ganz blöde Vermischung zwischen verschiedenen Sachen. Also,
ja.
Weißt du, so.
Ja, ja, verstehe.
Wer muss zuerst mit dem Boykott anfangen? Und das Ding ist halt nur, wenn die Schauspielerin also anfangen, das zu boykottieren, wird es niemand erfahren.
Das stimmt, solange die noch einzeln sind. Das ist das, was ich eben meinte.
Genau.
Dass dir immer so das Gefühl gegeben wird, das ist jetzt eine Diskurssache, dieses Gefühl, dass man allein damit sei.
Ja.
Dass man so diejenige ist, die dann sagt, ja, aber ich kann da nicht mehr in den Spiegel gucken, aber die 17 anderen, die sich beworben haben, können gut in den Spiegel gucken. Da habe ich jetzt Pech gehabt, kriege ich die Rolle nicht, wird aber niemandem auffallen. Und die große Kraft dieser digitalen Äußerungen besteht darin, dass dann viele teilnehmen und ich eben nicht mehr das Gefühl habe, ich bin alleine diejenige, die widerspricht, die das nicht will oder es fällt nicht auf, sondern ich kann da sozusagen Autorschaft bezeugen und sagen, hier, das bin ich, aber da sind noch ganz viele andere, die es ähnlich sehen wie ich und das ist eine Weise, auch Privilegiertheit aufzuheben und Machtstrukturen aufzubrechen, wenn man damit nicht mehr alleine ist, glaube ich. Jetzt hat dann leider auch auch Walter Benjamin, beziehungsweise in der Fußnote ist es gar nicht er selbst, sondern, wer ist das in der Fußnote, muss ich nachgucken, Aldous Huxley, glaube ich, zwar über dieses, ja doch zunächst recht positiv klingende Aufheben von Privilegiertheit geschrieben, und Aldous Huxley sagt aber, ja, das hat aber einen Hang zur Vulgarität, ne? Wenn ich das Privileg von Autorschaft und Leserschaft da zu differenzieren, wenn jeder Autor sein kann, jeder teilhaben kann an der Debatte und so weiter, dann hebt das zwar die Privilegierung auf, aber es kriegt schnell den Zug ins Vulgäre, weil jeder alles sagen kann und sich entsprechend äußert. So, und das ist Teil dessen, was wir jetzt gerade mit dieser MeToo-Debatte, glaube ich, erleben, dass das ganz positiv ist, dass sich endlich viele äußern und wir andersrum beklagen, ja, jetzt sagt da jede was zu. So, und total ungeordnet, wie geht das denn? Also jetzt da hier, da muss man doch mal Regeln schaffen, und wozu äußern wir uns denn überhaupt? Das sind ja völlig unterschiedliche Fälle, und wo ist eigentlich die Diskurspolizei, die da mal Ordnung schafft? Dann wünscht man sich wieder, dass jetzt wieder Ordnung gemacht wird, von außen möglichst, weil es von innen nicht geschafft wird, und dann sind wir wieder im gleichen Problem. Dann müssen wir wieder sozusagen privilegiert einziehen, wer die Macht hat, Hierarchie aufbauen und sagen, das sind diejenigen, die jetzt den Diskurs ordnen. Das müssen ja Personen sein, das sind ja keine Algorithmen. Ne?
Ja, wobei wir da ja auch wirklich auch Wortführerinnen haben inzwischen. Also die haben sich ja rauskristallisiert.
Sind auch in Machtposition.
Genau, die sind auch in Machtposition, was ja gut ist an der Stelle. Ich finde auch, dass ganz häufig einfach sehr viel durcheinander gerät bei dieser Debatte. Ja. Und das ist auch in diesem offenen Brief so. Da werden einfach ganz viele Sachen durcheinander geworfen, die irgendwie gar nicht zusammengehören in diesem Diskurs.
Ich finde, früher gab es diese Wortspiele, kennst du das noch, mit dem Was gehört nicht dazu? In Ehrenfeld gibt es ein großartiges Kiosk, habe ich ein Foto von gemacht. Auf der Fensterscheibe steht Telefon, Telefax, Telefonkarten, übrigens auch immer noch. Telefon, Telefax, Telefonkarten, belegtes Brötchen. So, und dann kann man halt sehr leicht sagen, was gehört nicht dazu? Natürlich das Telefax.
Also, ich hätte den gleichen Gedanken gehabt. Ja.
Und jetzt geht das aber nicht mehr so leicht. Man kann gar nicht sagen, was gehört denn jetzt dazu? Es ist an den Rändern verschwommen.
Sehr. Und das Ding ist, dass wir ja auch nicht immer nur klare Beziehungen haben. Also eine Geschäftsbeziehung kann ja auch durchaus ins Private reinreichen und so. Also, und ich glaube, gerade im künstlerischen Bereich ist es auch nicht immer so klar, ne, wo jetzt so eine Beziehung hingeht.
Ja, und viele beklagen ja auch, dass es letztlich irgendwie auf so persönlichen Bewertungen beruht, ob ich mich missbraucht fühle oder nicht. Wenn jemand das
war. Oder empfehle ich Me Too Sanyal zu lesen.
Willst du erst erzählen?
Nee, war mir nur gerade eingefallen, ja. Bevor ich das wieder vergesse.
Ja. Also ob ich mich missbraucht fühle oder nicht, das war ja eine dieser, also ins Deutsche übersetzt, dieser komischen Formulierungen. Das kann doch nicht schadhaft sein, wenn ein Mann sich einen Kuss erhascht. Und ich würde sagen, der soll lieber kiffen als haschen. Komische Formulierung. Mir ist klar, was ungefähr gemeint ist. Und das wurde in eins gesetzt mit einem Flirt. Das sei doch ein Flirt, wenn jemand einen Kuss erhascht oder ein Knie berührt. Und das könnte doch wohl nicht sein, dass das kriminalisiert wird. Und jetzt sage ich, nee, also zu meiner Definition von Flirt würde gehören, dass das Haha auf Augenhöhe, also dass da beide beteiligt sind und es zumindest sowas gibt wie eine relative Sicherheit darin, dass das beide auch wollen, gepaart mit ein bisschen Unsicherheit, das ist ja das Spannende, deswegen hat man Angst vor Zurückweisung, dieser ganze Kram, aber es gibt so ein gemeinsames Einverständnis im Sinne von, wir lassen uns hier auf ein Spiel ein und spielen das gemeinsam. Und wenn es das nicht gibt, würde ich sagen, okay, da sind die Ränder gar nicht so unscharf. Aber jemand anders würde sagen, woher soll ich das denn wissen, ob du willst oder nicht? Ob du dich da jetzt gerade auf ein Spiel einlässt, weil du scheu wegguckst oder weil du keinen Bock hast, angeguckt zu werden?
Nee, im Zweifel dann nein. Das scheint auch irgendwie so die Generation Frau zu sein, die irgendwie unter Romantik versteht, dass man sich vom Mann erobern lässt. Also die irgendwie so auch schon dieses Spiel für sich und diesen Flirt so ganz klar umrissen haben, ohne aber zu äußern, was sie eigentlich damit meinen. Und das finde ich, das ist wirklich, und das meine ich mit, das muss man extrem differenziert machen. Man muss wirklich sagen, von welcher Situation man konkret ausgeht und da in dieser Situation referenzieren, was denn da übergriffig wäre und was nicht.
Ja.
Und wenn wir da hingehen, dann kommen wir zu Millionen Einzelsituationen.
Genau.
So.
Zumal das Empfinden der gleichen Situation bei unterschiedlichen Personen total unterschiedlich ausfallen kann.
Richtig.
Und auch bei der gleichen Situation je nach Tagesform. Ich kann das mal voll okay finden.
Und mal total scheiße.
Genau. Aber ich sag mal so, ich lebe. Also das ist ja bei allem so. Ob ich jetzt Bock auf ein Käsebrötchen habe heute oder morgen aber nicht. Und
dann ja, aber dann, weißt du, du gehst kein Käsebrötchen holen und dann drückt dir jemand die Wurstsemmel ins Gesicht und sagt, hier, willst du aber doch.
Ja, doch, das wird ja auch dauernd gemacht. Das also das jetzt nicht, ne?
aber weiß im übertragenen nicht. Sinne.
Ja, genau. Also auch bei, naja, das führt jetzt sehr weit, aber irgendwie kleinen Kindern mit der Spucke auf dem Taschentuch im Gesicht rumwischen, finde ich auch, kann man mal lassen. Aber gut. Ja, natürlich müsste man jeden Einzelfall betrachten. Das geht selbstverständlich nicht. Erst recht nicht mit einer Hashtag-Debatte. Nee. Also es geht schon. Man kann die Informationen sammeln, aber man kann sie nicht mehr ordnen. Und dann tut es eben meines Erachtens ganz gut, zumindest klarzulegen, wenn man sich dazu äußert, zu welchem dieser Aspekte man sich jetzt äußert. Oder ob man sich vielleicht auch nur zu einem einzigen Einzelfall äußert.
Naja, in dem Fall bezieht es sich ja einfach nur auf, ich glaube, auf so eine ganz bestimmte Vorstellung von vielleicht Vorspiel oder wie auch immer die das nennen, ja, keine Ahnung. Da müsste ich jetzt Rückfrage bei den Damen stellen, die das geschrieben haben, zu sagen, wie stellt ihr euch das denn vor?
Ach so,
was, also ja. Worauf bezieht ihr euch denn? Findet ihr das gut? Also findet ihr für euch das gut? Dann, wenn sie das gut finden, ja, wenn die das vielleicht erregt, wenn sich ein Fremder an ihnen reibt, dann ist das aber sehr persönlich. Das kann ich nicht allgemeingültig in einem offenen Brief formulieren. Das meine ich damit so.
Ja, ich hatte das auch, genau, also ich hatte das verstanden so im Kontext von möglicher Kriminalisierung.
Ja, aber darum geht's ja. Also darum geht's ja auch nicht um mögliche Kriminalisierung, sondern es geht ja ganz grundsätzlich darum, und gerade wenn wir über Werk sprechen, dann geht es grundsätzlich erstmal um Machtzusammenhänge, ja, um Machtmissbrauch auf sexueller Ebene, um einen Missbrauch, den man nur schwer formulieren kann, weil er sich eben so schlecht beweisen lässt, häufig auch, ja, also sie hat ja nicht Nein gesagt, sondern sie hat ja mitgemacht und dann ist, ja, ne, also die Beweislast liegt ja beim Opfer, das geht ja auch darum, dass diese Beweislast zu ändern und so, aber es geht ja grundsätzlich erstmal darum zu sagen, okay, wir wissen, was hier läuft und es läuft demnächst nicht mehr so. Verlasst euch darauf, dass wir das aussprechen werden. Und ich glaube, das ist ja erstmal der große Turnaround, der geschafft werden muss, dass das enttabuisiert wird, dass man darüber sprechen kann und dass man sagt, pass auf, so nicht, Machtmissbrauch und gerade sexueller Missbrauch in solchen Positionen wird nicht gemacht. So.
Ja, genau.
Und sollte in Zukunft, oder das ist zumindest, glaube ich, die Hoffnung, die dahinter steht, dass Werke eben nicht mehr in solchen Sachen hergestellt werden können, um den Dreh sozusagen zurückzuschaffen. Mhm. Also, dass ein Produzent eben sich nicht mehr oder nicht mehr Gehälter drücken kann, indem er irgendwie seine Macht missbraucht oder Frauen anfasst oder Schauspieler oder wen auch immer und sexuell missbraucht. Ich glaube, das ist so, dass das Größte, was gerade geleistet werden muss. So.
Ja, also der Blick auf die Sache lohnt sich ja. Ne? Also zu gucken, was will man denn eigentlich erreichen und wie tragen die unterschiedlichen Stimmen dazu bei. Und klar, da sind wir uns einig, dass es um sowas geht wie Machtmissbrauch auf allen Ebenen zunächst mal klarzulegen, zu enttabuisieren und sie jetzt dann in dem Fall, besonders im Filmgeschäft, aber auch in anderen, besonders auch ökonomischen Zusammenhängen, ein Stück weit auch zu vermeiden, da wo es geht. Das muss so das Anliegen sein. Was man selten sieht, das ist so ähnlich wie mit den Diskursbedingungen, unter denen was geschaffen wird, auf die wird jetzt der Blick gewendet. Aber was man immer noch nicht sieht, ist, dass diese Vielheit der Stimmen letztlich dasselbe tut, meiner Ansicht nach. Das ist jetzt nur eine These, können wir gerne streiten. Aber ich glaube, es geht allen um Anerkennung. Das ist ein Kampf um Anerkennung, der da geführt wird. Auf die eine oder andere Weise. Also es liegt ja so ein Strukturwandel der Güter vor, könnte man mit Bourdieu sagen, und es ist hin ins Symbolische geführt. Gleichwohl ökonomischer relevant. Also auch ein Text, den ich verfasse, der hat vielleicht nicht die gleiche Materialität wie ein Stuhl, den ich baue, oder ein Gedanke, den ich äußere, ist vielleicht eher ein symbolisches Gut. Trotzdem ist er ja eingelagert in ökonomische Kontexte. Was will ich damit erreichen? Wie positioniere ich mich damit gesellschaftlich und so weiter? Und letztlich sind auch diese Einsprüche, gerade wenn sie im ja, soll man sagen, im Sinne eines anderen geführt werden. Also die armen Männer, die werden kriminalisiert. Mhm, und da ja. müssen wir uns jetzt ja. davor stellen als Frauen und die verteidigen. Letztlich geht es da um Anerkennung und um eine Positionierung oder Neupositionierung des eigenen Selbst auch.
Ja, und irgendwie, also wenn du es so erzählst, dann ist es gerade eine Veropferung der Männer. Ja. Irgendwie fand ich das auch schräg.
Ja, klar, die
also,
Armen, die können, ja, ja, die dürfen die ja selbst gar nicht sagen, dass sie gerne ihr Knie genau. anreiben wollen. Dann sage ich, lieber mach das ruhig.
Ja, wenn es so klar ausgesprochen ist.
Es ist maternalistisch.
Ist, nee, aber wenn es so klar ausgesprochen ist, ja. ja, also wenn du sagst, klar, touch,
mach
ruhig, touch mein Knie an, dann ist ja auch alles in Ordnung. Ja. Also, es geht überhaupt nicht darum, dass das grundsätzlich verboten werden soll. Ja. Da steht ja auch drin, dass es in Schweden jetzt diesen
ja, aber es einen wird so Vertrag getan, als ob.
Ja, ja, genau, einen Vertrag geben soll, das stand ja. nie zur Debatte. Also es stand nie wirklich ein Papier zur Debatte.
Ja, aber dann kommt so 92% wollen das. So, was ja. denn genau, das gibt's doch gar nicht.
Ja, das meine ich halt, diese Debatte wird so schnell so unglaublich absurd und das ist, ich finde, der Debatte nicht dienlich. Mhm. Und natürlich geht es um Anerkennung, aber ich glaube, es geht erstmal grundsätzlich darum anzuerkennen, dass es ein Problem gibt. Mhm. Und zwar nicht nur anzuerkennen, dass Frauen ein Problem damit haben, sondern dass dieses Problem auch durch Männer verursacht wird.
So. Ja, klar.
Und das klingt ein bisschen doof, ne? Aber ich, so, um eine kleine Geschichte da reinzubringen, ich habe letztens, also vor Weihnachten, war ich bei einem Facebook Live dabei, man konnte mich sehen. Das Thema war Fußball, ja. Und es gab sehr viele völlig okaye Kommentare. Und es gab natürlich diesen einen Kommentar, wo drunter stand, wer ist denn die süße Maus? Ich habe den gesehen, habe kurz
She's
geatmet.
She's nothing like a mouse.
Habe kurz geatmet und habe diesen Kommentar dann geflissentlich ignoriert, weil mit der Sendung nichts zu tun hatte. War aber natürlich, als ich da saß, sind 1000 Gedanken durch den Kopf geschossen. Ich hätte wirklich viele Sachen antworten können, wenn nicht mein Auftrag ein anderer gewesen wäre an dieser Stelle. So, erstens. Da sitzt eine, und ich sage es jetzt, fast 40-Jährige, ja, im Kontext zum Thema Fußball.
So werden ja nicht so alt.
Richtig, aber ich spreche mit jemandem fachlich, ja, ich sitze da aus fachlichen Gründen, da bin ich keine süße Maus. Es tut mir leid.
Kommt drauf an, ne? Wie genau. du angezogen warst, bist ja selber schuld, hast dich geschminkt.
Ja, stimmt. Ich habe mich geschminkt und man konnte eine Schulter sehen, glaube ich. Mm. Also ich, naja, vorne geschlossen, hinten Ausschnitt, ich sag's dir.
Oh Gott.
Ja, das noch nicht mehr, aber dann habe ich mit meinem Kollegen darüber diskutiert und der meinte, das war ja nur nett gemeint. Und dann habe ich ganz kurz Luft geholt und ich glaube eine halbe Stunde monologisiert, warum ich das richtig scheiße finde. Und er hat dann versucht zu erklären, warum das denn nett gemeint ist. Und was ich daran so schräg finde, ist einfach, dass es nicht, also wenn ich sage, ich finde das nicht in Ordnung, dass das gegenargumentiert wird. Ja. Ich möchte jetzt überhaupt niemandem eine böse Absicht unterstellen. Ja, ich kann verstehen, was der Hintergedanke ist. Der Hintergedanke ist, oh, ich habe das auch schon mal gesagt, ich wollte damit aber niemandem zu nahe treten. Mhm. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob mir damit jemand zu nahe getreten ist.
Ja, das lässt sich ja argumentativ auch nicht ausboten, wenn du sagst, ich fühle mich angegangen, ich finde das unangenehm, kann auch nicht jemand sagen,
findest
du gar nicht.
Ich finde das respektlos. Nicht.
Ja. So, und ich sage, nee, findest du nicht.
Ja, richtig.
Und er sagt, doch, finde ich aber wohl. Nee, findest du aber nicht. Das ist ein völlig unfruchtbares Gespräch, dass man das eine und mich hat es erinnert an Punkt 53 auf meiner 100-Punkte-Liste, was ich im Leben tun will, nämlich einmal wirklich kotzen, wenn ich was zum Kotzen finde. Das muss man dann eigentlich machen. Also ohne Ankündigung auf der Schuhe. Ach ja, war nett gemeint. Ja, kann auch sein. Also kann wirklich sein, dass das total nett gemeint
war. Ja, aber das Ding ist halt, was mir so durch den Kopf geht, ist, warum? Ich sitze da in keinem Kontext, in dem ich gerne angemacht werden möchte. Ganz offensichtlich nicht.
Ja, aber gut, du kannst natürlich genauso wenig bestimmen über den Blick des anderen.
Der natürlich
darf der nicht sagen, das darf der nicht so sehen. Ist genauso bescheuert, dann sagt er, ja, tue ich aber doch. Also, ja, ist das gleiche unfruchtbare Gespräch.
Genau, ich finde es der Situation nicht angemessen. Aber es
kann, ja, und man kann auch mal, da plädiere ich ja häufig für, mal 2-3 Sekunden einziehen, bevor man sich äußert, kurz überlegen, was wollte ich da jetzt gerade äußern, ist das so cool oder nicht? Andererseits bin ich auch gegen Zensur. Also ich wäre jetzt nicht dafür, dass jemand dahin geht und sagt, du, das schreibst du jetzt aber nicht.
Ich, wie gesagt, ich hätte das gerne ausdiskutiert.
Ja, trefft euch doch mal, es wird bestimmt schön.
Naja, aber an der Diskussion merkt man ja, wie schwierig das ist.
Ja,
genau. Also wie schwierig das, und das, ich meine, es geht nur darum, dass jemand süße Maus gesagt hat. Also gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sagen, stell dich nicht so an. Mhm. Aber ich habe auch schon ein Riesenproblem mit Spitznamen. Ist mir auch scheißegal. Mhm. Also egal, von wem sie kommen. Freundinnen wissen das. Ich mag keine Spitznamen und schon gar keine Diminutive. Mhm. Nörchen. Ja, da lass
ich. Ich muss an Häschenwitze denken.
Ja.
Ich weiß auch nicht, warum.
Mörchen halt. Ja, aber das ist so. Und süße Maus, finde ich, ist halt einfach, warum muss man, also, wenn ein Typ gesessen hätte, und das ist halt mein Vergleich, wenn ein Typ gesessen hätte, wäre so ein Spruch nicht gekommen.
Wer weiß. Die Frage ist ja, wollen wir dahin? Ist das der Punkt, an dem wir uns aufreiben wollen? Wollen wir, dass da ein Typ sitzt und eine Frau schreibt, na, das ist aber lecker schön. Komm mal bei mich bei. Also ist das dann Emanzipation oder ist das,
das wäre umgekehrt natürlich das
nicht? Genau. So. Ja. Aber es gibt ja innerhalb der Debatte auch Positionen, die vertreten würden. Na gut, vielleicht ist das das Durchgangsstadium. Man muss das alles so lange lächerlich machen, deswegen setze ich mich ja immer Leg-Spreading in die Bahn, wenn ne, das jemand neben mir macht, der geht dann immer weg.
Also Kim Basinger-mäßig?
Nee, prolliger. Viel, viel prolliger.
Das muss man ja an der Stelle klären.
Das kann eine Durchgangsposition sein. Also man sagt, Frauen müssen jetzt diese Räume auch erobern und warum nicht mal spiegeln und bla bla bla. Ich würde es immer eher spielerisch sehen, aber egal. Also ich halte das nicht für die notwendige Durchgangssituation des Feminismus, den er unbedingt muss, um dann Freiheit zu erreichen. Außerdem sind ja so Autonomie und Freiheitsbestrebungen eben auch zu eng geführt, wenn wir die auf solche Debatten einhängen. Es geht ja letztlich um Aufbrechen von Machtstrukturen, die Menschen nicht gut tun.
Genau, aber in dem Moment wird ja ein, also in dem Moment, wo sowas kommt wie süße Maus, weil es mich ja klein macht, und das empfinde ich eben als Machtstruktur. Also da sitzt jemand in offensichtlich einer Position, die durch Kompetenz irgendwie zugewiesen worden ist. Und dann muss ich in der Ansprache jemanden erstmal klein machen, weil er mir so zu groß ist oder was. Das, und das ist halt das, was mich daran stört.
Oder auch, weil ich so sozialisiert worden bin, dass das eine nette Herangehensweise ist, dass Mädchen klein und süß gefunden werden wollen und ich das deswegen benutze. Ne? Genau. Das ist Teil des Diskursproblems. Und wenn man sagt, dass, also ich glaube, es gibt ein gutes Argument dagegen, wenn man sagt, ach komm, wir wünschen uns doch Verhältnisse, die das Ganze ein bisschen verflüssigen. Und da kann ich schon sagen, wer gewohnheitsmäßig Frauen danach beurteilt, ob sie süße Nagetiere sind oder nicht, der trägt zur Verklärung der herrschenden Ordnung einfach bei, weil das die herrschende Ordnung ist, es so zu tun. Das heißt, es wäre vielleicht was getan, wenn man ein bisschen spielerisch damit umginge, sich mal fragen würde, welches Tier finde ich überhaupt passend, wenn ich schon einen Tiernamen sage? Warum will ich einen Tiernamen sagen?
Es ist genau, es wird natürlich auch extrem inflationär
gebraucht. Was ich finde eher am lustigsten, wenn die immer Hunde, Mäuse nennen. Na, Mäuschen. Nee, ist ja ein Hund. Verstehe nicht. Oder so, das ist einfach unlogisch. Und dann eben sich darauf hin zu befragen, will ich diese Ordnung überhaupt fortschreiben? Also viele sehen sich, glaube ich, gar nicht so sehr als Opfer von Ordnungen, aber noch nicht mal als Produkt von Ordnungen, sondern schreiben die einfach fort, unreflektiert, immer und ständig. Und dafür ist es ganz gut, man macht mal drauf aufmerksam, wobei leider meistens so ein zickiger Kommentar, den ich bringe, wobei zick ich jetzt auch schon wieder, ne? Ist auch schon wieder ein Tier drin und eine Zuschreibung, also ein giftiger Kommentar von mir, meistens weniger dazu beiträgt als eine irgendwie anders geartete Intervention. Aber andererseits darf ich auch mal einen giftigen Kommentar lassen und das, den anderen irritieren.
Ich darf, also mein Gefühl ist halt, ich darf das zurückweisen.
Ja, genau.
So, und ich weise das auch. Ich weise das extrem entschieden zurück. Ja, das finden alle ein bisschen verstörend. Aber ich weise das zurück.
Ja,
ich
genau.
Weise dieses Kleinmachen zurück, weil ich das nicht in Ordnung finde.
Ja.
Und weil ich auch nicht, ich weiß nicht, warum. Also mir erschließt sich nicht, warum das sein muss, warum man so mit jemandem sprechen muss. Und ich finde, das ist so die Stelle, an der man vielleicht so grundsätzlich ansetzen muss, weil du ja auch sagst, das ist halt so gelernt und so, ne? Klar, das ist auch nicht nur, es geht auch gar nicht darum zu sagen, das ist ein Männerproblem oder ein Frauenproblem. Nee. Das ist halt wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also es hat auch schon damit zu tun, wie Frauen Frauen behandeln.
Ja, klar.
Also es, ne, es geht auch untereinander. Also
über das Crab-Bucket-Syndrom hatten wir es nicht zuletzt auch schon mal.
Genau.
Natürlich geht es um das alles. Es ist ein Problem der sich fortschreibenden Ordnung, die, wenn man sich denn entscheidet, sie irritieren zu wollen, das Problem hat, dass die Irritationen so eine Eigendynamik entwickeln. Mhm. Das erleben wir jetzt, glaube ich, gerade. Und dass es an Neuentwürfen fehlt.
Ich glaube, das braucht auch wirklich, ich glaube, gerade so Neuentwürfe brauchen dann auch echt Zeit. Ich glaube, was wir immer vergessen ist, wir haben einen Hashtag, wir machen jetzt hier Aufschrei oder MeToo oder was auch immer und zack, ändert sich die Gesellschaft. Wird nicht passieren.
Ja, und es ist halt auch viel leichter zu äußern, wogegen ich bin. Das geht mir auch so. Ich kann viel leichter sagen, das finde ich wirklich problematisch und auch warum, als zu sagen, was fände ich dann unproblematisch. Das fällt mir extrem schwer. Wir sind ja geneigt zu kritisieren und zu problematisieren.
Es wird, ich glaube, es wird nie ein unproblematisches Miteinander zwischen Menschen geben, egal welchen Geschlechts in Miteinander.
Aber also, man kann halt eine Wunschvorstellung äußern, wie man sich die Verhältnismäßigkeiten gerne vorstellen würde, und das ist die wesentlich größere Aufgabe, als zunächst mal Nein zum Bestehenden zu sagen. Trotzdem muss man dann auch Nein zum Bestehenden sagen, gerade wenn man eine Idee davon hat, wie es aussehen kann. Wie sagt Peter Licht, alle meine Neine. Habe ich gar keine Zeit für, alle meine Neine zu äußern. Das wären so viele, weil mir so viel begegnet, dass diesem Idealbild eben widerspricht. Und vielleicht wäre gut daran getan, an dem Idealbild mal ein bisschen zu ackern. Also es ist sich nicht leicht zu machen, sondern sich zu fragen, wie sähe mein Entwurf von gutem Zusammenleben aus? Was kann ich dazu beitragen? Reicht manchmal vielleicht ein Thanks, but no thanks? Kann ich das höflich, nett äußern, oder muss ich manchmal halt eine Rechte gerade auspacken? Das passiert alles im Leben. Da brauche ich Urteilskraft.
Die Rechte gerade von Rita habe ich gesehen, die möchte ich nicht abbekommen.
Das ist nett. Ich möchte die auch gar nicht in Anwendung bringen müssen, aber ich muss mal schon.
Und wenn einer nett fragt.
Ja, hat er sich gefragt. Das richtig. Hört man ja öfter. Kann man auch mal andersrum. Ja, naja. Ja, ich finde eben, das hatten wir auch schon öfter, die Urteilskraft zu schulen, das ist eben was, was nicht im rein Theoretischen funktioniert. Dazu kann ich auch nicht erziehen. Die Urteilskraft, wann braucht es mein Nein, danke, und wann braucht es dann doch hier die härtere Intervention, die kommt viel auch mit Erfahrung, und da lerne ich von anderen auch. Und dafür sind solche breiten Debatten gut.
Das zum einen, und zum anderen, glaube ich, müssen wir auch gerade an unseren Bildern arbeiten. Also nicht nur am Bild des Machos, ja. Haben wir da jetzt einen Macho oder haben wir da jetzt einen Feministen? Ja, jetzt gibt es ja die Männer, die stolz Feministen-T-Shirts tragen. Finde ich super. Ja, ich bin Feminist, finde ich großartig. Die Frage ist, kann das eine Massenbewegung sein? Muss das eine Massenbewegung sein? Oder ist es nicht einfach grundsätzlich gut, auch unter Frauen sozusagen? Also ne, nicht nur als Feministin an einem Bild zu arbeiten und auch an einer Debattenkultur untereinander, die nicht übereinander herfällt. Mhm. Es gab ja einen Gegenartikel zu dem von diesem offenen Brief, der so viel unterzeichnet worden ist, auch von einer französischen Autorin, der auch übersetzt worden ist. Ich glaube, den in der Zeit, ich verlinke euch den auf jeden Fall an der Stelle. Und das finde ich eigentlich eine gute Antwort, die nämlich genau sagt, was ist das Problem daran, der nicht den Ton hat, wie dumm seid ihr eigentlich, ihr Arten
Hühner. Ihr
Bratzen. Ja, nur ja, sondern sagt, naja, das ist so eure Position mal angenommen, als eine, die man vertreten müsste. Was wäre dann, und das finde ich aber eine gute Debattenkultur, ich finde auch grundsätzlich nicht verboten, das zu äußern, weil diese Meinung gibt es, und nach dieser Meinung, nach diesem Bild sind Mädchen erzogen worden und Männer auch erzogen worden. Das muss man auch mal, ne? Also eigentlich zeigt das ja nur, und eigentlich kann man ja dankbar sein für so offene Briefe, also nicht, weil sie toll sind, sondern weil sie einfach nochmal offenbaren, nach welchen Mustern und nach welchen Rollenbildern, Rollenverständnissen, Regeln Frauen erzogen worden sind, wo wir dann herkommen, wo wir hinwollen. Das Ding ist, ich glaube, ich wiederhole mich, aber so ein Prozess, den muss man auch verstehen. Man muss halt verstehen, warum sind Dinge so, wie sie sind. Nicht, weil wir Opfer unserer Erziehung sind, aber viele Sachen sind einem ja gar nicht bewusst. Ja, ich glaube, es ist erstmal so eine Bewusstwerdung.
Genau. Also wissenschaftlich hat das einen klaren Titel. Was man da macht, ist Diskursanalyse. Vom Diskurs hatten wir es, ne? Das ist ein Bündel von Überzeugungen, das etwas sichtbar macht. Und da bin ich jedes Mal dankbar für Text, weil man mit Text gut arbeiten kann. Mhm. Genauso natürlich für ein Filmdokument, aber Text ist eben, was die Autorschaft angeht, ist ein anderes Problem, aber der Text spricht ja erstmal für sich. Der ist ein Dokument, auf das ich mich beziehen kann. Und dieses, ich lese da was rein, was der Autor vielleicht auch gemeint hat, das ist so eine ganz mies verstandene Hermeneutik. Zunächst mal gehe ich davon aus, der Text ist der Text und er sagt, was er sagt. So. Und das ist ein Hinweis von Wolfgang Ihserl, das ist auch schon älter, aus den 70er Jahren. Diese Texte haben Appellstruktur. Die appellieren an uns, die wollen gelesen, interpretiert und verstanden werden und vielleicht genau im Sinne einer solchen Diskursanalyse, dass sie mich aufrütteln und ich mich frage, was für eine Art von Dokument habe ich vor mir. Gar nicht so sehr, wer hat das unterzeichnet oder wer hat das geschrieben, vielleicht tritt das sogar in den Hintergrund, sondern ich kann mich der Sache zuwenden und den Argumenten zuwenden. Und dann ist doch viel gewonnen. Dann bringe ich Klarheit in den Diskurs, in dieses Bündel von ganz seltsamen Vielheiten, die da zusammenkommen. Das kann ich an diesem Dokument abprüfen und für mich eine Haltung dazu gewinnen. Und das finde ich großartig.
Und für mich ist das Werk tatsächlich an der Stelle nicht so entscheidend wie die Entstehung des Werks. Ich habe eben irgendwie so drüber nachgedacht und dachte, naja gut, ich habe ein Foto, ein Aktfoto, ästhetisch, künstlerisch super in Szene gesetzt. So, ich habe nur dieses Foto, ich weiß nichts über die Entstehungsgeschichte und habe ein ästhetisches Empfinden. So, jetzt weiß ich aber nicht, ist das entstanden in einer Situation, wo jemand einer Frau, keine Ahnung, wo sie in einer Position, ne, wo es so ein Machtgefälle gab, also hat der Fotograf jetzt irgendwie seine Machtposition missbraucht, hat er dieses Foto gemacht und so gesagt, ich bring dich ganz groß raus oder war die Frau betrunken, unter Drogen, was auch immer, ja, oder war das ein einvernehmliches Fotoshooting, wo sie sagt, klar, ich möchte mich gerne so ausziehen und hinlegen und so und bitte fotografier das so und das ist ästhetisch und schön, ich weiß da nichts drüber.
Ah, das meintest du aber auch mit den kulturellen Grundbildern, glaube ich, ne? Dass wir, wenn wir die verändern, können wir davon ausgehen, Aktfotos sind eher im Einvernehmen zwischen Fotograf und Objekt sozusagen entstanden, weil unser kulturelles Grundbild ist, das wird eben so gemacht.
Ein anderes Foto wird es nicht geben. Genau. Richtig, genau. Ja. Und das finde ich, das. Deswegen interessiert mich die Herstellung des Bildes an der Stelle mehr. Ich kann dir das Bild als künstlerisch wertvoll, als gut in Szene gesetzt, als kann ich natürlich würdigen und auch ästhetisch schön finden. Aber ich glaube, sobald ich über die Entstehungsgeschichte weiß und weiß, dass das Bild unter grausamen Umständen zum Beispiel entstanden ist,
siehst du das auch nicht mehr gleich.
Natürlich. Genau.
Ich finde auch, das ist der konsequent nächste Schritt im hermeneutischen Prozess. Da spricht man ja immer vom hermeneutischen Zirkel, aber das ist missverständlich. Das ist gar nichts, was sich schließt. Und Zirkel würde ja zum Ende kommen, ist vielleicht eher eine Spirale, dass man zunächst mal das Dokument selbst nimmt, Text meinetwegen, Bild kann auch Text sein, ne? Und dann aber Kontext hinzunimmt und versucht zu forschen, wie sind die Entstehungsbedingungen, wie sind auch die historischen Bedingungen, was wurde dann noch alles geschrieben und versucht tiefer zu verstehen, also spiralförmig weiterzukommen, mehr Kontexte einzubeziehen. Und das Schöne ist ja auch, dass man damit einerseits fertig wird für jetzt irgendwann, da muss ich die Grenze setzen und sagen, mehr Kontext schaffe ich nicht und jetzt gehe ich nochmal zurück auf Text mit allem Kontext, den ich mir rangeschafft habe, gucke mir das neu an, was sind meine Kriterien und die lege ich auch als meine klar, kann sagen, das ist mein Zugriff, unter dem betrachte ich das, aber das ist nur meiner. Das heißt, ich komme damit mal zu einem Ende, momenthaft, aber es kommt an sich natürlich nie zu einem Ende, weil sich das historisch einträgt, auch meine Art oder Lesart des Ganzen sich einträgt in einen weiteren Diskurs. Wie geht das weiter? Und dafür sind so Internetdebatten natürlich herrlich anzusehen. Das Dumme ist nur, dass sie so unglaublich vielgestaltig sind. Also da irgendwie Zugriff auf die wirkliche Textmenge zu kriegen, ist ja nahezu unmöglich. Das kann niemand schaffen. Das heißt, ich muss sehr früh im Prozess sagen, um welchen Text kümmere ich mich, um welche Kontexte kümmere ich mich. Und das wird immer nur sehr ausschnitthaft bleiben. Und das ist, glaube ich, ein bisschen unbefriedigend daran.
Total. Also als ich dann, also ich habe sehr viel rezipiert dazu. Ich habe da natürlich auch meine Lieblingsautoren an der Stelle.
Ja. Darf man ja auch haben.
Also ja,
Geschmack. Ne?
Genau, aber es ist so, Ich bin sehr gespannt, wohin die Debatte geht, ehrlich gesagt. Ich bin auch Teil dieser Debatte, aber aus Gründen wirklich im Moment nicht im öffentlichen Raum. Mhm. So, weil das gerade so ein Wust ist und weil man eigentlich so oder so nur ins Fettnäpfchen treten kann, wenn man es nicht extrem vorsichtig formuliert, wenn man es nicht extrem differenziert betrachtet. Ich finde das total schwierig. Also auch wenn wir jetzt hier sprechen, ne, so wenn jemand jedes Wort auf die Goldwaage legt.
Ja. Furchtbar, geht gar nicht. Ging mir auch so. Gerade weil ich schwer dafür plädieren würde, dass Meinungsäußerung eben was anderes ist als ein wissenschaftliches Sprechen darüber. Und man da nur Hoheit über die eigene Meinung erlangt, indem man sehr viel Arbeit, Text- und Kontextarbeit, diskursanalytisch und hermeneutisch an die Sache anlegt, was in dem Format hier nicht geht. Darum geht es uns ja auch nicht. Jetzt sprechen wir schon sehr viel ernster als sonst. Ich glaube, das liegt
auch
an der Sache.
Wir haben auch gelacht zwischendurch.
Ja, aber die Sache selbst fordert ja auch so eine gewisse Herangehensweise und wir wissen beide, dass wir der nicht gerecht werden können, der Sache.
Genau, und sie betrifft uns natürlich auch ganz direkt. Ne? Also auch in meinem Arbeitsleben gehört das dazu.
Ja, klar.
Also das ist Ich könnte nicht behaupten, ich wäre in meinem beruflichen Umfeld noch nie belästigt worden. Es wäre noch nie ein Mann übergriffig geworden in Worten oder auch tätlich. Jetzt ist es keine Extremfälle, aber dazu muss es auch nicht kommen. Mhm. Ja, sondern so. Aber es geht da natürlich auch um Macht.
Ja, klar.
Ich bewege mich da in einem Umfeld.
Und du musst nicht mal als Frau sprechen. Also die Machtstrukturen liegen offen zutage überall,
genau,
da, wo Positionen vergeben werden, wo die eigene Position stabilisiert, erhalten oder sonst wie neu erarbeitet werden muss. Jeden Tag aufs Neue, ist ja völlig klar. Das fällt mir auch schwer, denn man spricht als diejenige, die man ist, über die Sache. Und wenn ich fordere, die Person und Sprechen von etwas zu trennen, geht das auch nur sehr bedingt und in dem Format hier erst recht nicht. Es ist ja sehr persönlich. So, wenn ich einen Text schreibe, ist schon wieder anders, den könnte ich unter Pseudonym und so weiter, wobei es der Sache nach dasselbe ist, wenn man ehrlich ist.
Ja, der Sache nach dasselbe, aber natürlich funktionieren, glaube ich, gerade da die Texte nur im Kontext.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum man dann bei so einem offenen Brief, der von 5 Autorinnen geschrieben wird und der bekannteste internationale Name ist Catherine Deneuve, am Ende heißt, Catherine Deneuve hat das gesagt oder geschrieben.
Ja, so
nicht,
praktisch,
sie hat es unter Ja, genau, aber das siehst du ja in allen Schlagzeilen und plötzlich ist sie sozusagen das Werk
also vielleicht bezieht sich das wirklich auf diesen Wunsch nach Person und Werk in eins setzen, etwas über jemanden sagen, der etwas gesagt hat, und gleichzeitig aber, wie gesagt, nur unter der Maßgabe Authentizität, aber ohne, dass ich frage, was ist das Wahre daran, ist das wahrhaftig, steht die für was ein, wenn ja, warum und so weiter, darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht darum, ach, die kennt man und die hat das gesagt,
genau,
der olle Kuh.
Und so. mir würde es tatsächlich darum gehen, warum hat sie das gesagt? Also ich glaube, ich hätte
wirklich... Warum hat sie es unterschrieben?
Warum hat sie es unterschrieben, genau. Ja. Also warum findet sie das richtig? Und
aber vielleicht unterschreibt die auch 117 Petitionen pro Woche und diese hier fand sie halt so zu 37%, okay.
Vielleicht,
man weiß das ja alles nicht.
Vielleicht hat sie auch das Gefühl, sie ist in einem Rechtfertigungszwang, weil sie solche Deals eingegangen ist, auch für ihre Karriere.
Kann
jetzt
auch,
ohne dann, ne, zu sagen, ob das richtig oder falsch ist. Einfach nur so als Fakten.
Ja.
Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, sagen wir mal so, weil sie in diesem Business gearbeitet hat.
Ja, klar. Ja? Ja, wir haben halt viele Zeugnisse und einige ganz prominente davon, wie ungut das auch ist, wenn man Werk und Person in eins setzt. Also wenn man versucht, das Werk rein biografisch zu verstehen. In der Philosophie ist das mit Nietzsche zum Beispiel passiert, aber auch mit anderen, wo so vom Kontext her versucht wird, der Text aufzulösen, das wäre mir auch zu wenig. Ne? Also jetzt zu verstehen, warum sie das unterschrieben hat, was in ihrer Biografie vorgefallen ist. Was hätte ich davon? Ich würde sagen, ich verstehe es jetzt irgendwie besser, meine ich. Meine aber auch nur ich. Also ob ich sie da wirklich verstanden habe, wäre noch die nächste Frage.
Nee, ich finde trotz allem den Kontext interessant.
Ja, klar.
Also um die Debatte zu führen, um zu wissen, wo es herkommt.
Ich finde es halt von beiden Seiten schwierig, das aufzulösen. Text und Kontext gehören zusammen. Ich kann mir nicht nur den Kontext angucken, das ist zu wenig. Ich kann mir aber auch nicht nur den Text angucken, beziehungsweise die Tatsache selbst. Also das kann ich auch. Auch dafür gibt es wissenschaftliche Methoden, das Phänomen selbst zunächst mal zu betrachten, Kontextualisierung hintanzustellen oder auch sehr viel vom Kontext her zu verstehen. Das wäre eine eher historische Methode. Aber die müssen eben zusammenkommen. Und ich glaube, die, ja, die postmoderne Position dazu ist die der Dekonstruktion. Mhm. Wird ja auch häufig falsch verstanden als kaputt machen, ne? Dekonstruieren, was konstruiert ist. Das heißt eher darauf vertrauen, dass es so eine Eigendynamik gibt und dass wir die mit vollziehen. Also dass der Text für sich spricht, dass er interpretiert wird, dass er aufgenommen wird oder auch liegen gelassen wird 100 Jahre lang und keiner bezieht sich mehr darauf. Das ist auch eine Form von Kontextualisierung. Und dass sich dadurch etwas vollzieht mit dem Text, durch den Text und durch uns. Und da geht es nicht so sehr um Zerschlagung oder was kaputt machen, sondern darum, darauf zu vertrauen, dass die Kontexte wirken.
Das, also ich glaube halt tatsächlich, dass der Boykott des Werkes nicht so viel Auswirkung hat, als zu boykottieren, wie dieses Werk hergestellt wird. Mhm. Also zu sagen, da bei einer solchen Herstellung des Werkes, partizipieren wir nicht mehr. Wir machen es öffentlich, wenn das vorkommt. Und es wird es nicht mehr geben. Ich glaube, dass das die wirksamere, also strukturell wirksamer ist.
Es ist auch die sehr viel differenziertere Forderung, als zu sagen, ich will jetzt nichts mehr sehen davon. Ich will House of Cards nicht mehr sehen. Ist okay, dann nicht mehr gucken. Oder irgendwie befriedigt damit sein, dass es nicht mehr gedreht wird, ist das eine. Differenzierter ist natürlich zu sagen, welche Entstehungsbedingungen herrschen denn vor im Business? Wie werden die prolongiert? Welche Machtstrukturen sind am Werke? Und wie kann man sich zu denen verhalten? Und wie können sich auch viele Menschen dazu verhalten? Nicht lauter Einzelne, die dann irgendwie biografisch die Negativkonsequenzen tragen müssen, sondern wie kann sich der Diskurs rundherum ändern? Ja. Und das würde ich fassen unter dem Stichwort Dekonstruktion. Das erleben wir gerade. Und da bin ich halt sehr gespannt, was im Zuge dessen so alles an Neuentwürfen passieren wird. Mal gucken, ne?
Ja, ich bin, ich habe auch das Gefühl, das hat auch gerade erst angefangen. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass diese Debatte beendet ist, sondern dass das wirklich erst ein Anfang ist, dass es so viele kleine Vorbeben gab und jetzt gibt es halt ein großes Erdbeben und das zieht sich jetzt durch. Und auch an der Stelle muss man sagen, so wie wir in einer westlichen Welt darüber diskutieren, ist es immer noch sehr privilegiert, weil wir die Chance haben, uns entsprechend zu äußern, entsprechende Öffentlichkeiten zu schaffen. In vielen anderen Ländern der Welt sieht das ganz anders aus. Das muss man, glaube ich, auch an der Stelle.
Und trotzdem ist das so ein Thema, bei dem es Berührungspunkte gibt, wo ich nicht das Gefühl habe, wir hocken in einer Filterblase und das ist nur unseres. Sondern da gibt es wirklich viele Aufbrüche und durchlässige Stellen, wo wir wirklich zusammenkommen im darüber sprechen, auch mit Menschen, die ganz anders sozialisiert sind.
Total.
Aber zum gleichen Thema beitragen.
Und es schafft irgendwie eine neue Form von Gemeinschaft, also Gemeinschaftssinn, bleibt zu hoffen zumindest. Also es wäre wünschenswert, dass es da einen großen Gemeinschaftssinn gibt, anstatt sich im Diskurs gegenseitig zu zerfleischen, weil einen das nicht weiterbringt.
Ja, klar.
Also so wäre mein Wunsch an der Stelle.
Ja, es ist der Wunsch jeder Autonomiebestrebung, glaube ich, jeder Bewegung, die für Freiheit kämpft. Das muss ja gar nicht der Feminismus sein, können alle möglichen Freiheitsbewegungen sein, die irgendwie eben verflüssigen wollen und mal aufzeigen, dass es Entstehungsbedingungen gibt für die Machtstrukturen, wie sie nun mal sind und dass sie nicht so sein müssen.
Genau. Ritas Schlusswort.
Ja. Yeah. Deins war schöner.
Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können dafür. Also wir sagen euch jetzt nicht, ob ihr das gucken sollt oder nicht, weil das entscheidet ihr bitte selber. Aber es ging uns schon darum, da mal hinterzugucken und uns den Diskurs ein bisschen näher anzugucken.
Wo man uns lässt. Ne?
Wo man uns
lässt.
Wir waren, in Hollywood nicht dabei.
Nee.
Ja. Aber es gibt jetzt hier keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, Vollständigkeit oder was auch immer. Aber diskutiert gerne mit uns, wenn ihr das möchtet. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und bevor ich sage, wo ihr das loswerden kann, könnt.
Vorher müsst ihr das alles lesen.
Vorher müsst ihr das lesen, was Rita euch jetzt an Literaturtipps
Apodiktisch muss gelesen werden. Nee, Roland Barthes kann man lesen. Von dem habe ich gar kein Werk aufgeführt. Aber Foucault, die Ordnung des Diskurses, wenn man dem auf die Schliche kommen will. Jean-François Lyotard, der Widerstreit. Dann habe ich gelesen von Dorothee Kimmich, Lebendige Dinge in der Moderne. Das löst sich ein bisschen von der Werkdebatte. Es geht wirklich um Objekte und wie wir Objekte zu uns sprechen lassen. Aber den Gedanken kann man ja mal zulassen. Dann Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, das hatte ich, glaube ich, zitiert. Mhm. Und Pierre Bourdieu, Kunst und Kultur zur Ökonomie symbolischer Güter, das ist das, worum er sich so in den 70er Jahren gekümmert hat, um die Ökonomie symbolischer Güter. Und dann hatte ich noch von Wolfgang Iser die Appellstruktur der Texte vorbereitet. Das genau. War's, glaube ich.
Ja. Und ich hatte von Mitu Sanyal das Buch Vergewaltigung. Mhm. Auch darüber gab es einen Riesendiskurs. Mhm. Aber Mitu Sanyal ist sehr offen für Diskurs an jeder Stelle. Und auch den Diskurs möchte ich an der Stelle empfehlen, weil das einen wirklich weiterbringt in der Wahrnehmung dieses Themas grundsätzlich. So, und wenn ihr euch dazu äußern möchtet, bei uns, jetzt habe ich den Satz.
Miteinander.
Wenn ihr uns dazu irgendwas sagen möchtet, worüber wir uns freuen, dann schreibt uns doch einfach an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr erreicht uns bei Twitter @wddd_podcast. Wir haben eine Facebook-Seite. Und ansonsten, ja, ich wollte gerade sagen, ruft uns an. Nee, das geht gar nicht.
Aber erwähnte ich, dass mir mal jemand eine Postkarte geschrieben hat. Ich werde sie bald beantworten. Oh, ich habe eine Postkarte bekommen, habe mich wie verrückt gefreut.
Ich kriege Twitter-Nachrichten, das ist auch schön.
Klar.
Aber ich glaube, dir kann man leichter schreiben. An der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören wieder euch und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.